Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen zu Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute bei Geladen erstmals Dr. Dirk Abendroth. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
Dann beginnen wir doch mal mit der Gründungsgeschichte Ihres Unternehmens Custom Cells. Diese Ausgründung aus dem Fraunhofer ISIT 2012, daran erinnern sich wahrscheinlich noch einige. Aber dann waren ganz viele Meldungen zu Porsche, zu Cellforce da im Vordergrund. Also erzählen Sie doch mal, woher kommt Custom Cells?
Custom Cells ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut. Das heißt, wir hatten erstmal eine große Nähe zu Forschung und Entwicklung. Und unsere beiden Gründer haben immer gesagt, Mensch, total interessant, da passiert so viel, aber die machen immer nur halbe Zellen. Ja, die machen niemals ganze Zellen, was heißen soll, die machen natürlich ganze Zellen, aber sie machen halt niemals Zellen, die man wirklich produzieren kann und den Kunden in die Hand geben kann. Und das war genau die Intention. So, da haben wir angefangen und da hat die Company sich, glaube ich, über 10 Jahre lang sehr stark etabliert. Und dann kam der große Hype der Elektromobilität, der ist vor einigen Jahren eingetreten und da hat die Custom Cells gesagt, da wollen wir dabei sein. Und dann hat sich der Fokus natürlich auch ein Stückchen mehr in Richtung größere Fertigungslose gerichtet. Und das ist der Move, den wir gerade machen.
Sie haben vor ein paar Jahren das Joint Venture Cellforce gegründet mit der Porsche AG. Wie steht's da? Sind Sie da noch aktiv oder können Sie dazu kurz noch was sagen?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, zwei von den Erfolgsgeschichten waren zum einen das Joint Venture mit Porsche und zum anderen aber auch die Zusammenarbeit mit Lilium. Beides sind echte Pionierprojekte gewesen. Porsche hat uns damals gebeten, Mensch, findet das beste Material auf dem Markt. War beeindruckt von dem, was wir gefunden haben, vor allen Dingen aber davon, dass wir richtig tolle Zellen bauen konnten, die gleich im ersten Schuss die Specs getroffen haben, die Spezifikationen getroffen haben. So, das war dann der Grund auch für das gemeinsame Joint Venture. Das haben wir gegründet, auf den Weg gebracht. Das ist von erst Material identifizieren, dann über Prototypenbau bis dahin gegangen zu sagen, Mensch, das machen wir in der Kleinserie mit 1000 Fahrzeugen. Und inzwischen sind wir also bei einer nicht nur geplanten, sondern gebauten Fabrik in Kirchen-Tellingsfurt von 1,3 Gigawattstunden. Relativ große Größe. Das Joint Venture hat sich also als Erfolgsfall wirklich toll entwickelt. Und Porsche hat immer gesagt, Mensch, das ist so wertvoll. Wir hätten gern volle Kontrolle. So, und haben wir irgendwann ein Divestment gemacht, wie das bei uns so heißt, und haben unseren Teil an Porsche verkauft, um uns selber weiterentwickeln zu können. Und auch die Cellforce selber hat sich weiterentwickelt. Und wir sind aber nach wie vor sehr, sehr enge Partner und haben mit Porsche eine sehr enge Verbindung.
Jetzt steckt es in Ihrem Namen schon drin. Sie produzieren Spezial- und Individualzellen für Hochleistungs- und das Luxussegment. Jetzt hat uns witzigerweise eine Vorbereitung Ihre Marketingkollegin gesagt, wir sollen auf keinen Fall das Wort Nischenbatterie erwähnen. Warum denn eigentlich nicht? Und können Sie vielleicht auch mal grundsätzlich so dieses Konzept der Spezial-Individualbatterie nochmal erklären für alle, die da nicht so zu Hause sind?
Also grundsätzlich ist es so, dass der große Massenmarkt der Batteriezellfertigung, da waren vor 15 Jahren, gab es eigentlich nur Consumer-Electronic-Batterien. Also Batterien, die in Elektronikgeräte hineingingen. Ich habe selber für den i3 damals als Antriebsverantwortlicher versucht, Automotive-Grade-Batterien zu finden. Also Batterien, die den Anforderungen von Automotive stattfinden. Zum Beispiel Betriebsfestigkeit von minus 40 bis plus 80 Grad. Und die einfache Antwort war, die gab es nicht. Ja, die gab es nirgendwo zu kaufen. Und in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da viel getan. Es gibt inzwischen auch einen volumenmäßig größten Markt und das ist der Automotive-Markt. Und diese beiden Felder dominieren heute den Batteriezellenmarkt. Das sind große Massenhersteller, die Produkte für den Batterieautomarkt und den Consumer-Elektronik-Markt herstellen. Jenseits dessen gibt es aber kaum Supplier, die etwas anbieten. Und all diese anderen Industrien und Segmente haben teilweise sehr individuelle Bedürfnisse. Das geht von Agrarwirtschaft über Bergbau, über das Fliegen logischerweise, Wasseranwendungen, medizinische Anwendungen. Es gibt also ein sehr, sehr breites Feld. Und für alle diese, die jetzt langsam auch in die Elektrifizierung hineinkommen, gibt es eigentlich keine Hersteller. So, und jetzt ist die Frage, ja Mensch, wer hilft denen jetzt eigentlich? Wer ist da der Enabler und wer schafft für die Batteriezellen, weil das für die Großen ein sehr schwieriges und auch ganz anderes Geschäft ist. Und genau da haben wir uns positioniert. Und ja, der Unterschied vom Verbalen her, ob nun Nische oder Nicht-Nische, das ist eigentlich eine andere Diskussion. Da geht es eigentlich eher um die Größenordnung. Und in der Größenordnung ist es so, dass diese Märkte, wie man sich leicht vorstellen kann, doch relativ groß sind. Sie sind heute noch klein, aber sie wachsen ganz stark. Und auch das sind alles Märkte, die mehrere hundert Gigawattstunden an Versorgung brauchen. Also wir sprechen von einem pro Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar Segmentgröße. Und das würde ich nicht mehr als Nische bezeichnen.
Aber dazu dann nochmal die Zahlen, wie viel von diesem ja, Gigawatt-Markt stellen Sie schon her? Also wie viel Kapazität pro Jahr können Sie dazu beisteuern?
Die Custom Cells hat selber so eine Größenordnung im mittleren Megawattstundenbereich, zweistelligen Megawattstundenbereich. Also wir haben so etwa 40 Megawattstunden, die wir in Summe als Kapazität abrufen können momentan. Jetzt müssen Sie immer ein bisschen aufpassen, wenn Sie solche Zahlen lesen. Die sind nicht ganz so einfach zu lesen, wenn man kein Profi ist. Dabei wird immer geredet von installierter Kapazität eigentlich. Das sind also das, was die Linien können, wenn man sie mit einem Produkt unter Vollauslastung, also unter Dreischichtbetrieb, dann betreibt. Wenn Sie aber zum Beispiel ein Material wechseln und von einem Material auf ein anderes wechseln, dann müssen Sie nicht nur eine Umrüstzeit einrechnen, sondern Sie müssen auch eine Reinigungszeit einrechnen und langsam die Anlage wieder einfahren, bevor Sie sie fahren können. Und schwupps sind einige von den Schichten weg und dann schrumpfen sozusagen diese nominellen Kapazitäten auf das, was Sie hinten wirklich liefern können, zusammen. Und da sind Sie eher so bei einer Größenordnung bei uns etwa von 10 Megawattstunden, die wir liefern können. So, und das die wirkliche Kunst ist normalerweise, dass man also erst einmal viele von den R&D-Einrichtungen können selbst diese Größenordnungen nicht herstellen. Dafür brauchen sie schon eine relativ große Produktionsanlage und auch Produktions-Know-how. Das können in der Regel R&D-Einheiten nicht. So, und dann ist der nächste Schritt, wenn man in solche Größen hinein möchte, dass man üblicherweise in Schritten von, ich sag mal ganz grob, einen Faktor 10x rechnet. Also jemand, der 10 Megawattstunden kann im nächsten Schritt 100 Megawattstunden und im Schritt danach eine Gigawattstunde. Das ist so die Größenordnung, in der man spricht und was einem auch ein Kunde oder auch Finanzierer, Investoren zutrauen, was man an den Tag legen kann als Investitions- und aber auch als Industrialisierungsschritte.
Sie wurden ganz lange als Batterie-Startup bezeichnet. Sind Sie das denn eigentlich immer noch und wie viele Mitarbeitende haben Sie denn im Moment?
Custom Cells hat momentan etwa 250 Mitarbeiter. Wir haben es also in den letzten zwei Jahren zweimal verdoppelt, vervierfacht, also sind gewachsen. Das ist toll. Zum anderen sind die Randbedingungen drumherum keine ganz einfachen. Sind wir ein Startup oder sind wir keins? Dazu gibt es viele verschiedene Antworten. Grundsätzlich ist es so, die Custom Cells hat eigentlich, also ein typisches Startup ist, dass man mit einer Idee loslegt, dass man häufig früh in Fremdkapital hineingeht, also sprich von außen ein Funding bekommt und dann mit dem Geld eine Firma aufbaut, um sie in Industrialisierung zu führen. Custom Cells ist einen anderen Weg gegangen und war, wie gesagt, eine Ausgründung und hat über 10 Jahre lang sein Geld selber verdient. Und vor 3 Jahren hat sich die Custom Cells dann entschieden und gesehen, Mensch, der Elektrifizierungsmarkt, der zieht jetzt so richtig an. Und wenn wir bei dem Spiel und bei diesem Wachstum mitziehen wollen, dann brauchen wir externes Kapital. Und in dem Sinne sind wir sozusagen seit 2,5 Jahren eigentlich erst so ein richtiges Startup, was in diese Definition hineinfällt, dass wir nämlich mit externem Kapital wirklich skalieren nach oben. So, und zum anderen sind wir aber von dem, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Investoren reden, die haben so eine klare Logik im Sinne von, dass man erstmal mit einem Business Angel startet und dass man dann eine A-Runde, eine B-Runde und eine C-Runde hineingeht. Und da fallen wir so ein bisschen raus, weil in Batterie doch in der Regel die Lose relativ groß sind. Ja, also man muss halt eben immer in Anlagen investieren und deshalb sind sie relativ groß und dort fallen wir eher in die Kategorie Growth oder Scale-Up. Also wir sind eher ein typisches Scale-Up und kein Startup mehr in dem Sinne.
Ja, wir wissen auch, dass die Porsche Consulting bei Ihnen aktiv ist. Manz ist bei Ihnen auch eingestiegen. Reden wir trotzdem aber nochmal so grundsätzlich über Ihre Produkte bzw. die Abnehmer von Ihnen. Da steht ja immer so ein bisschen gegenüber die standardisierte Batteriezelle, die ja jetzt gerade sehr billig in China zu kaufen ist, gegenüber der teureren, aber sehr individuellen Batterie. Können Sie da mal ein paar Abnehmer bzw. Anwenderprodukte nennen, wofür diese individuellen Batterien am Ende entwickelt werden?
Ja, sehr gerne. Ich hatte schon gesagt, der Markt wird dominiert von Riesenmassenherstellern, die wirklich extrem große Lose produzieren. Um Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, so eine Standardbatteriefabrik ist bei den großen Playern dieser Welt etwa 40 oder 80 Gigawattstunden groß. Dafür müssen sie zweistellige Milliardenbeträge schon allein in das CapEx ganz am Anfang reinstecken. Also alleine die Anlagen kosten vorher einen zweistelligen Milliardenbetrag, überhaupt dort ins Spiel zu kommen. Dementsprechend groß ist auch der Output und es dauert in der Regel auch 10 Jahre, bis man überhaupt mal bei Batteriezellen landet. So, das ist also auch von der Innovation bis zu dem Produkt, was ich in der Hand habe, einfach eine extrem lange Zeit. Das heißt, der Innovationszyklus ist extrem lang und das bei einer Technologie, die sich gerade extrem schnell entwickelt. So konkret, was wird damit adressiert? Vor allen Dingen momentan der Automotive-Markt. Der Automotive-Markt ist momentan von der Energiemenge, die beliefert wird, so messen wir die Werke in ihrer Größe, wir sprechen von Kilowattstunden und von Preisen pro Kilowattstunde, ist in Automotive mit Abstand der größte. So, wodurch unterscheidet sich jetzt zum Beispiel eine Zelle in den Anwendungen, die wir anschauen? Wir sind zum einen auch im Automotive-Bereich, aber dort eher in dem Top-Premium-Segment und schauen nach dem, wo zum Beispiel besondere Differenzierung über schnelle Ladefähigkeit, besonders hohe Reichweiten, aber auch andere Anforderungen differenzierend genutzt werden können und das auch in Preis umgelegt werden kann, logischerweise, also das Auto-Spitzensegment. Wir sind viel in dem Bereich drin, wo diese Automotive-Zellen nicht verwendet werden können, zum Beispiel im Bereich Luftfahrt. Im Bereich Luftfahrt braucht man eine Luftfahrtzertifizierung mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen, mit einer Zertifizierung nach EASA oder FAA. Es gibt aber auch medizinische Anwendungen. Wir haben zum Beispiel Zellen entwickelt für einen Herzschrittmacher, der wiederaufladbar ist, der erste in der Welt. Bisher muss man immer einen Herzschrittmacher mit einer OP herausholen, die Batterie wechseln und wieder rein. Das ist natürlich ein Riesenrisiko gesundheitlich. Dementsprechend macht ein wiederaufladbarer Herzschrittmacher viel, viel Sinn. Das ist zum Beispiel eine Anwendung. Wir haben andere Anwendungen im Bereich Unterwasser. Also zum Beispiel autonome Unterwasserfahrzeuge, die den Meeresboden kartografieren, also Karten aufnehmen, die zum Beispiel Pipeline Leakages, also Löcher und Verletzungen in Seekabeln oder in Gasleitungen, Ölleitungen finden. Das sind Anwendungen. Es gibt aber auch sehr viele Anwendungen im Bereich zum Beispiel der Landwirtschaft. Und die Verbindungen, die sich dort über die Charakterisierung der Batteriezellen ergeben, sind manchmal überraschend. Also wir haben zum Beispiel Batteriezellen entwickelt im absoluten Höchstleistungsbereich für die Formel 1. Und im ersten Moment denkt man, okay, das ist eine Sportanwendung, wo ist da die industrielle Weiterverfolgung? Und die ist ganz einfach. Also im Motorsportbereich zum Beispiel, um auch da Größenordnung zu geben, wo das sich von der Performance her abspielt, kann man sich so vorstellen, Automotive-Bereich spielt sich so im Bereich von 1 bis 2 C-Raten ab. Das ist ein Maß dafür, wie schnell man eine Batteriezelle vollladen kann, aber auch sie entladen kann. Das ist im Grunde genommen die Leistungsdichte. So, und wenn man das vergleicht zum Beispiel zur Luftfahrt, wir liefern auch die Zellen zum Beispiel für Lilium, dort sind wir im Bereich 15 bis 20 C. Das ist also ein Faktor 10 weg. Man kriegt sofort ein Gefühl, okay, das ist auch im Preis ein ganz anderes Produkt. Ne? So ein Auto, was 10-mal so schnell fahren kann oder 10-mal so schnell beschleunigt, das versteht sofort jeder, ist ein ganz anderes Produkt. So, und der Bereich Formel 1 zum Beispiel bewegt sich bei 100 C. Das ist also 50x von dem weg, wo der Straßenbereich ist. So, und jetzt kann man sofort sich vorstellen, okay, das ist auch wieder ein ganz anderes Produkt und überraschenderweise finden wir ganz ähnliche Anforderungen von dem, was wir in der Formel 1 haben, zum Beispiel bei Mining Trucks. Also bei elektrifizierten Fahrzeugen im Bergbau, die in der Regel sehr große Leistung haben müssen, weil es einfach extrem große Trucks sind. Die sind sehr viel größer als normale Trucks auf der Straße. Und die machen aber ganz häufig nur eine Runde mit sehr viel Leistung und dann werden die wieder aufgeladen. Dann müssen die ganz schnell aufgeladen werden. Und all das erfordert zwei Dinge. Eine sehr große C-Rate, also eine sehr hohe Leistungsdichte, ähnlich wie bei der Formel 1. Und zweitens eine ganz große Zyklenfestigkeit. Auch dort eine Zahl. Ja, im Automotive-Bereich rechnet man standardmäßig mit 800 Vollzyklen. Das sind 800 Zyklen, in denen man die Batteriezelle voll leer macht und voll wieder auflädt. Das passiert in der Realität nicht so besonders häufig. Also man kommt dann auf mehrere tausend Zyklen, die man im realen Verkehr dann auch laden kann. Aber die Vollzyklen 800 ist so die Norm, die man Automotive anzieht. Im Bergbau sind es zum Beispiel 10.000 oder 20.000 Vollzyklen. Also sehr viel höher. Und so kriegt man so ein Gefühl dafür. Es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Anwendungen. Übrigens auch den Zweiradbereich. Der Zweiradbereich kann also Motorräder, aber auch sowas wie zum Beispiel Freizeitgestaltungen im Bereich Wasser oder im Bereich einfach Motocross und Co. Auch die werden von Automotive nicht bedient. Und alles das sind unsere Märkte. Und man sieht, glaube ich, schon sehr schnell, dass ein Teil von unserer Positionierung ist, dass wir uns wirklich stark diversifiziert haben für alles, was ein Automotive-Massenmarkt nicht abdeckt und wo man wirkliche besondere KPIs oder Performance braucht.
Jetzt muss ich an der Stelle einmal ganz kurz ein bisschen in die Suppe spucken. Das hört sich ja ganz, ganz toll an. Sie entwickeln ganz individuelle Lösungen. Sie haben einen diversen Markt, wie Sie es gerade sagen. Jetzt ist es aber so, dass wenn Sie diese Zellen ganz individuell mit Ihren Kunden entwickeln, dann führt das doch bestimmt auch mal dazu, dass Sie Zellen entwickeln wollen, wo entweder die Chemie oder das sehr spezielle Zellformat plötzlich in einer Sackgasse landet und dass das angeforderte Produkt im Prinzip nicht in der Realität vorkommen kann. Sie haben es gerade aufgezählt, eine Superbatterie, die gibt es einfach nicht. Deswegen frage ich mich, im Labor kommt es da auch zu Situationen, wo man merkt, Mensch, das war jetzt ein absolutes Kostengrab, eine Fehlentwicklung für diesen Kunden und so, dass sich ein Projekt dann plötzlich als Desaster rausstellt? Gibt es das auch?
Ja, selbstverständlich gibt's das. Aber der Punkt ist, glaube ich, eher was anderes. Ich glaube, derjenige, der glaubt, in der Presse gelesen zu haben, es gibt immer die neue Superbatterie. Da muss einfach ein bisschen genauer auf die Zwischentöne und auf das Kleingedruckte schauen. Es gibt keine Superbatterie. Es ist immer so, dass man einen Trade macht. Man muss immer einen Zielkonflikt lösen. Und bei uns ist das relativ einfach. Der Massenmarkt ist primär geprägt durch Kostendruck. Ja, es gibt vor allen Dingen einen Kostendruck, eine Automotive-Batterie oder eine Konsumelektronik-Batterie muss günstig sein. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Was wir anbieten, ist vor allen Dingen Folgendes. Wir können sehr viel mehr Performance in einzelnen Kriterien bieten, die speziell für die Anwendung erforderlich sind. Im Gegenzug kostet aber auch die Zelle mehr. Das ist nicht schlimm, weil es in der Regel auch eine Preisbereitschaft gibt. Sicherheit im Flugbereich muss einen Preis haben, anders kann es nicht funktionieren. Genauso ist es mit anderen Anwendungen. Aber in der Regel ist es so, dass es einen Schieberegler gibt zwischen Dingen. Wenn Sie zum Beispiel mehr Energiedichte haben wollen, dann müssen Sie in der Regel bei der Leistungsdichte was aufgeben. Na, es gibt auch die Möglichkeit, dass man beides nach oben bringt, dann muss man meistens aber beim Preis was machen. Oder man macht bei Energiedichte und Leistungsdichte etwas, muss dafür aber die Zyklenhäufigkeit aufgeben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man alle drei gleichzeitig anspannt, aber dann wird es in der Regel ein spezielleres Produkt und kostet mehr. Und genau dieses Angebot, das formulieren wir. So gibt's jetzt die Fälle, wo man so komplett daneben liegt und hinten sagt, okay, das war eigentlich jetzt nichts, das war Murks, das lässt sich wirtschaftlich nicht verwerten. Das ist ja dann der entscheidende Punkt. Es kann ja auch noch technologisch erfolgreich sein und trotzdem wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Und wir haben uns versucht, gegen solche Dinge abzusichern über die Art, wie wir aufgestellt sind. Wir haben zwei verschiedene Arten von Business. Das eine ist das sogenannte Projektbusiness. Ich nehme nochmal dieses Formel-1-Beispiel. Da war die Frage, okay, kann man sowas überhaupt herstellen in der Performance, ja oder nein? Und da haben wir Kunden gefunden, der sowohl die Entwicklung als auch die Produktion von diesen Zellen bezahlt. Und wir haben von Anfang an gleich gesagt, wahrscheinlich werden wir so am Limit des Möglichen mehr als ein Material ausprobieren müssen. In der Kombinatorik zwischen Anode und Kathode wahrscheinlich sogar noch Kombinationen. Und rausgekommen ist, dass wir uns quasi nach einer kurzen Sondierungsphase auf drei verschiedene Kombinatoriken geeinigt haben. Also wohlgemerkt nicht eine, sondern drei. Und gesagt haben, okay, wir geben uns einen bestimmten Zeitraum, gucken die ersten Ergebnisse an und dann entscheiden wir, was der Favorit ist. Das heißt, wir haben schon sehr früh versucht, das zum einen technisch abzusichern. Und zum anderen haben wir aber auch einen Kunden gehabt, der hat eben konkret diese Entwicklung bezahlt, inklusive der Fehlläufe, die dort entstehen. Und dann kommt es hinten zu der entscheidenden Frage, naja, richtig kostspielig wird es dann, wenn ich ein großes Werk hinstelle, was zum Beispiel eine Gigawattstunde produzieren muss. Bevor man das tut, muss man sich in der Tat sehr sicher sein, dass die Skalierung funktioniert. Also einen Fehler zu machen im Bereich R&D, learn quickly and fail quickly, ist okay. Einen Fehler zu machen in der Skalierung von einer großen Fabrik kann tödlich für eine Firma sein.
Wir hatten hier im Podcast Professor Dr. Fleischer hier, der über die flexible Zellfertigung gesprochen hat. Und der hat die These vertreten, dass es in Zukunft eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viele Gigafactories geben wird, sondern eher diese individuellen, ganz flexiblen, völlig automatisierten Fabriken, die eben spezielle Batterien herstellen für spezielle Anwendungen. Wie ist da Ihre Sicht drauf? Also ich habe jetzt eher mitgenommen, Sie sind ja eher in diesem höherpreisigen Hochleistungssegment zu Hause. Jetzt diese ganzen Consumer-Sachen, jetzt mal abgesehen von Automotive, das fällt jetzt gar nicht so unbedingt in Ihren Bereich. Aber wenn Sie das mal gesamt betrachten, so als Experte für Individuallösungen, wie denken Sie, wird sich das in Zukunft entwickeln? Also eher weg von den ganz großen Gigafactories und wirklich hin zu mehr Individualisierung, auch in den ganz kleinen Anwendungen? Oder werden wir im Prinzip so eine Parallelität sehen, wie sie jetzt eigentlich auch schon existiert?
Wir werden beides sehen. Ich gebe Ihnen einen Vergleich. Ich habe lange in der Entwicklung gearbeitet bei BMW. Dort haben wir im Portfolio zum einen Minis, aber auch Rolls-Royce gehabt. Und wenn Sie dann irgendein Entwicklungsproblem haben, dass irgendwas nicht funktioniert, dann war immer die Frage, okay, wie kriege ich das gelöst? Und die Antworten waren völlig verschieden. Ja, die Stückzahlen beim Mini in Kombination in einer Plattformlösung mit den BMWs zusammen, da hatten Sie ganz viel Stückzahl und konnten sagen, okay, da geht es um einige Millionen Stück. Da können Sie einfach sagen, okay, Entwicklungsaufwände, also ein paar Ingenieure, die daran arbeiten, spielen keine Rolle. Aber bitte in den Herstellungskosten pro Fahrzeug keine Extrakosten. Wenn Sie bei Rolls-Royce eine Lösung herbringen wollten, dann war die Antwort, okay, in den Herstellungskosten, dann kostet es halt 100 Euro mehr, spielt keine Rolle, aber bitte keine Entwicklung, die wir hinterher nur auf 5000 Fahrzeuge verteilen können. Das erschlägt uns in den Kosten. Und genau die gleiche Antwort werden Sie auch bei Batteriezellen haben. Bei Batteriezellen wird es so sein, es gibt Märkte, die sind so riesig, dass Sie unbedingt die Economy of Scale nutzen müssen, Einkaufsvorteile nutzen müssen, dass Sie die Scrap Rates da unten bekommen müssen, damit es von den Kosten her geht. Schauen Sie, was das Hauptproblem ist bei dem Thema Marktdurchdringung und Elektromobilität. Es sind primär noch immer die Kosten neben der Ladeinfrastruktur. Ja? Aber das wird nur dann gehen, also die Kosten werden wir nur dann runterbekommen, wenn wir auch eine gewisse Economy of Scale, also eine bestimmte Größenordnung produzieren. Und ich glaube auch, dass dort die Hersteller diese Größenordnungen brauchen, ne, weil die machen immer Plattformlösungen und versuchen über ein 3er, 5er, 7er möglichst das gleiche Produkt zu verwenden, damit sie auf eine große Economy of Scale kommen. Das heißt, das wird aus meiner Sicht weiter noch einen gewissen Bestand haben. Aber was hinzukommen wird, ist, dass es im Bereich, egal ob Sie jetzt Defense-Anwendungen nehmen, also im Bereich der Verteidigung militärische Anwendungen nehmen, ob Sie medizinische Anwendungen nehmen, die sind von der Losgröße her kleiner und die brauchen individuelle Lösungen. Sie können dort keine Autobatterie einbauen. Das geht nicht. Und deshalb, glaube ich, wird es eher zu einer Koexistenz kommen. Und wir sehen die großen Lösungen heute schon. Die sind schon da. Und ich glaube, dass ergänzend die kleineren hinzukommen.
Muss ich aber trotzdem nochmal nachhaken. Sie individualisieren ja nicht nur die Zellchemie, sondern insbesondere das Zellformat. Da kennen wir ein Bild von einer abgeschnittenen Pouchzelle für so eine Unterwasseranwendung. Da überlege ich mir die ganze Zeit, ich kenne diese Hitzebilder, diese Wärmebilder von Zellen. So Temperaturmanagement ist doch wahrscheinlich super schwierig. Und wenn wir jetzt ins Thema Zellchemien reinhüpfen, dann wissen wir hier direkt aus Ulm, wie unglaublich komplex das werden kann, wenn man da ein bisschen mehr Silizium an die Anode beimischt, dann kann das Ganze schon ganz schön lange dauern in der Entwicklung. Wie gehen Sie damit um?
Wir haben uns einen Baukasten zurechtgelegt. Der heißt Modular Cell Kit. Und darin gibt es eine Reihe an verschiedenen Anodentechnologien, an Kathodentechnologien, logischerweise auch Separatoren und Elektrolytlösungen. Und die können wir miteinander kombinieren. Und die wird aber vor allen Dingen noch komplementiert. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Vor allen Dingen durch die Fertigungstechnologie, zum Beispiel Dinge wie Prelitierung, also nachher so eine Booster-Technologie obendrauf geben zu können, mit dem man nochmal sagen kann, okay, ich steuere es noch ein bisschen mehr in die Extreme, kostet auch was, aber ich kann auch die Fertigung davon beherrschen. So, genau das ist eigentlich sozusagen die Hauptaufgabe, die wir lösen müssen, dass wir ein paar Bausteine haben, die technologisch weit dem State of the Art überlegen sind und mit dem man diese Einzelabwendungen erwischen kann, für uns aber die Komplexität beherrschbar bleibt. Das ist also ein ganz anderer Ansatz.
Nochmal zu den Zellformaten. Patrick hat es gerade schon angesprochen, diese eine Pouchzelle, die aber doch nicht so typisch aussieht wie eine Pouchzelle. Das Publikum kennt natürlich jetzt die prismatischen Zellen, die wir ja schon oft durchgenommen haben, zylindrische Zellen und eben die Pouchzellen. Haben Sie denn da noch andere individuelle Lösungen? Mit was arbeiten Sie denn hauptsächlich? Und wie funktioniert das, dieser Prozess, dass Sie das wirklich so individuell anpassen, auch das Format, die Form sozusagen?
Also wir haben zwei verschiedene Geschäftsbereiche. Wir haben zum einen das seit über 13 Jahren bestehende Projektgeschäft. In diesem Projektgeschäft fragen uns Kunden manchmal nach, okay, wir würden gerne die Grenzen des Machbaren ausloten. Dabei entstehen manchmal Zellformate, die sind wirklich extravagant. Es gibt Zellen, die sind rund und haben ein Loch in der Mitte. Es gibt welche mit abgeschnittenen Ecken, wie Sie gerade gesagt hatten. Es gibt welche in Standardformaten. Aber zum Beispiel hat Daimler-Benz bei uns mal angefragt, was ist denn die maximale Größe? Wir haben immer Overheads. Wenn die Zellen klein sind, hat man Overheads in der Energiedichte. Wenn man dann zu Modul und Pack kommt, wie groß kann ich denn Zellen machen, damit ich möglichst wenig Overhead habe? Und dann kommt man in die Sicherheitsbetrachtungen hinein. Das sind denn so Projekte, in denen wir gesamthaft zum Beispiel vereinbaren, okay, das kostet 5 oder 10 oder 15 Millionen Euro. Wir machen die Entwicklung und wir machen das Design und wir produzieren auch ein paar tausend Zellen und ihr könnt damit testen. Dann ist das ein Business Case in sich, in dem Serviceleistung, Engineering Services und halt eben eine gewisse Produktion drin ist. Das sind Projekte, in denen auch solche Sonderformate entstehen. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel auf die Größenordnung gehen, die wir jetzt zum Beispiel im weiteren Schritt dann als Produktgeschäft machen, dort setzen wir auch sehr stark auf Standardisierung. Wir haben zwei Formate oder drei Formate in Summe, die wir momentan stark standardisiert haben. Das eine ist eine Rundzelle mit einem 46er Durchmesser. Das ist eine Standardisierung, die in weiten Teilen der Industrie, bei Automotive, zum Beispiel Player wie Volvo, Tesla, BMW, alle anstreben, weil dort auch höhere Energiedichten gehen. Das haben wir bei uns als Standardformat, was wir auch jedem anbieten. Wir haben aber auch zwei verschiedene Pouchzellen momentan im Angebot. Das sind aber nur zwei standardisierte. Das eine ist halt eben mit einer sehr starken Performance-Ausrichtung und das andere ist halt eben eher so eine Premium-Ausrichtung, die aber auch einen gewissen Kostenaspekt mit berücksichtigt. So, und diese drei Formate benutzen wir als Standardformate für wirklich große Volumina. Alles andere sind Extraprodukte, die in ihrer Besonderheit immer mit extra Kosten kommen und die der Kunde dann auch tragen muss. Also wir haben zum Beispiel mal Batteriezellen gemacht vor langer Zeit für Bohrköpfe. Bohrköpfe kennen Sie bestimmt, die werden an so ein Gestänge angebracht und dann bohrt man immer weiter rein und macht immer wieder ein Gestängeglied dazwischen. Das heißt, es gibt zwischen dem Bohrkopf und der eigentlichen Maschine gibt es eigentlich keine Verbindung für Kühlung oder für Daten. So, und da ist unten ein Sensor dran, der ganz viele Daten nach oben schickt und die Zelle da unten, die muss sehr viel Vibration abkönnen. Sie muss vor allen Dingen aber bei 150, 200 Grad Celsius ohne Kühlung funktionieren. Das ist etwas ganz Spezielles, ne? Automotive-Spezifikationen zum Beispiel von minus 40 bis plus 80, aber plus 150 Grad ist echt was ganz Besonderes. So, und das sind zum Beispiel auch so Anwendungen, wo man sagen kann, okay, da kann man mal reingucken und wenn es dann solche speziellen Batterien sind, okay, dann haben sie logischerweise auch einen anderen Preis.
Ja, Wahnsinn zu hören, wo da überall schon Batteriezellen so in die Anwendung kommen. Sie haben vor kurzem eine Liefervereinbarung mit der Group 14 aus Kalifornien geschlossen. Das ist der weltweit größte Hersteller von Siliziummaterial für Batterieanoden. Auch in diesem Podcast haben wir schon über diese Silizium-Minuspole sozusagen gesprochen mit dem Startup Noxy aus Halle. Wie weit sind Sie denn mit diesen Silizium-Batteriezellen? Kommen die schon bei Ihren Kunden zur Anwendung?
Die großen Player, die sprechen von High Silicon Content, wenn 5, 6 oder 7% drin sind. Wir machen 70, 80%, wir machen sogar 100% Silicon. Also wir sind auf einer ganz, ganz anderen technologischen Ebene unterwegs. So, und Group 14 war einer von den Materialplayern, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so groß waren. Aber wir haben sie damals mit in die engere Auswahl auch an Porsche mit ausgewählt und gesagt, Mensch, das könnte für euch interessant sein. Und Faktoren, die wir dann logischerweise auch als Randbedingungen bekommen hatten, waren auch, okay, dann und dann ist unser SOP, also unser Start of Production für die Autos, dann brauchen wir Zellen. Da muss man auch ein bisschen vorweg die Risiken sich anschauen, werden wir dann überhaupt so viel Masse haben, ja oder nein. Und Group 14 war einer von den Playern, die eine realistische und gute Chance hatten, erstens finanziert zu werden und zweitens auch das Auftragsvolumen dann hinten bringen zu können. Und so ist auch die Partnerschaft mit Porsche und mit Group 14 sehr eng geworden und wir selber arbeiten mit denen schon jetzt einige Jahre zusammen. Wir haben schon viele Zellen produziert und auf dieser Basis steht auch in Kirchentellingsfurt jetzt ein Werk für 1 Gigawattstunde. Ist also alles nicht mehr Spielplatz- oder Prototypenbereich, sondern es ist industrielle Fertigung, die vollautomatisiert ist. Wir kennen das Material jetzt seit sehr vielen Jahren sehr, sehr gut und wissen auch um die Verarbeitbarkeit. Und das macht logischerweise auch das enge Band zwischen Group 14 und uns aus, dass sie wissen, dass wir daraus gute Zellen machen können. So ist das damals entstanden. Und wir haben selber auch für unsere Rundzelle jenseits Porsche jetzt auch einen Liefervertrag über $300 Millionen abgeschlossen, um sicher Zugang zu haben zu diesem differenzierenden Material.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf die Zellchemie zu sprechen kommen. Unsere Forschenden hier, die prognostizieren eigentlich immer, dass es in Zukunft einen ganz breiten Strauß an unterschiedlichen Zellchemien geben wird auf dem Markt, der ganz unterschiedlich individuell irgendwelche Anwendungen dann auch bedient. Wie sehen Sie das und welche Zellchemie nutzen Sie so hauptsächlich?
Ja, das ist in der Tat richtig. Also wir haben zum einen zum Beispiel über die Silicon-Seite gesprochen. Die andere Seite, da gibt es regelmäßige Standardbegriffe wie LFP und Co. Erstmal generell glaube ich, dass Sie recht haben mit Ihrem Statement, dass wir eine relativ breite Anwendung sehen werden. Ja, so wie sich die Elektrifizierung auch in anderen Anwendungsbereichen durchgesetzt hat. Und da muss ich immer klar machen, die Elektrifizierung, die hat im Automotive-Bereich begonnen und beginnt jetzt mit einer Marktdurchdringung. Und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Fliegen, dem Agrarbereich, dort fängt das alles erst an. Aber jedes einzelne Industriesegment wird seine Dekarbonisierungskurve machen. Und wenn die kommen, dann werden wir für die einzelne Anwendung auch leicht andere Lösungen sehen. Sie müssen sich immer vor Augen halten, wenn Sie irgendwo aus einer BOM, aus der Bill of Material, den Kosten, den Sie zur Aufwendung der Herstellung von so einer Zelle machen können, wenn Sie da 2% rausnehmen können, das ist eine Riesenwelt. Ja, 2% Kostenvorteil ist in unserem Business ist das viel, viel Geld. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwo eine Lösung finden, wo Sie zum Beispiel mit einer Sulfur-Anwendung oder mit einer LFP-Seite hinten 3 oder 5% Kosten rausnehmen können, dann wird die sich früher oder später durchsetzen oder zumindest parallel existieren. Sodass ich glaube, dass es in der Tat eine ganze Menge verschiedene Technologien hintergeben wird. Auch wegen Sicherheitsbetrachtungen, Zertifizierungsbetrachtungen. Und für uns jetzt, weil Sie konkret danach fragten, wir sind momentan primär Lithium-basiert. Wir haben auf der anderen Seite auch Silicon-Oxide-Lösungen, die wir anwenden. Interessant ist das vor allen Dingen für uns, weil wir uns auch sehr stark auf prelithierte Materialien fokussiert haben. Also Materialien, wo wir später noch einen extra Schuss Lithium dazugeben. Wir haben zum Beispiel eine Technologie, die jetzt Group 14 basiert ist. Die ist relativ hoch schon in ihrer Spezifikation und man kann oben noch was draufsetzen. Wir haben aber auch eine mit Ionblox zum Beispiel eine Kooperation, mit der wir eine Basischemie haben, die eher im mittleren Segment spielt, aber die man mit dem Prelithierung sehr weit nach oben boosten kann. Das hat ein paar Vorteile, dass man zum Beispiel dieses Material mit dem Grad von einem einzigen Parameter, den sie verändern, sehr stark spreizen kann. Das gibt uns logischerweise die Möglichkeit, dass man sehr viele Kunden ansprechen kann mit nur einem variablen Parameter. Das ist diese Hausaufgabe, von der ich meinte, die uns konkret angeht. Ne? Während zum Beispiel ein Massenhersteller sich sehr genau überlegen kann, zu sagen, okay, ich habe die Basischemie auf der einen Seite dafür und eine andere Basischemie für eine andere Anwendung und beides mache ich ganz groß. Na, aber unsere Herangehensweise ist logischerweise, ich muss immer diese Synergie finden, wo ich sage, Technologien sind spitze, aber auch relativ breit anwendbar. Das heißt, es gibt sich für uns auch ein Portfolio an Kunden, die wir ansprechen können, und ein Portfolio, wo wir kein so gutes Angebot machen werden können.
Das müssen Sie jetzt, glaube ich, bitte noch mal kurz erklären, dieses, was Sie meinen mit ein bisschen mehr Lithium draufgeben. Das haben wir bisher noch nicht so besprochen in diesem Podcast. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Es gibt lithiumbasierte Basischemien und die Ionen sind im Grunde genommen diejenigen, die auch die Elektronen hin und her bewegen. Und die Menge, die man dort einbringen kann, die begrenzt halt eben so ein bisschen die Performance. Energiedichte, aber auch die Leistungsdichte, aber auch die Zyklenfestigkeit. Das heißt, je mehr ich dort einbringen kann, desto hochperformanter wird die Zelle. Und nun ist es so, dass das, was man an Lithium dort sozusagen am Anfang hineingeben kann in die Materialien, das ist ein Stückchen weit limitiert. Und man hat halt die Möglichkeit sozusagen bei der Aktivierung der Zelle, wenn sie zum ersten Mal sozusagen in Betrieb genommen wird oder kurz davor, da hat man nochmal die Chance, so einen Schuss Lithium dazuzugeben. Und genau das machen wir. Das heißt Prälithierung, die Verfahren dazu sind sehr, sehr verschieden. Also da gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, wie man es tun kann. Man kann es zum Beispiel auf einen sogenannten PET-Folie zum Beispiel aufbringen und das wie ein Stempel übertragen. Es gibt eine andere Möglichkeit, dass man es direkt einbringt in das Material. Und es gibt noch 3-4 andere Herstellungsmöglichkeiten. Wir haben uns mit vielen von denen intensiv beschäftigt. Und sie bieten an vielen, vielen Möglichkeiten momentan Energiedichten und Leistungsdichten, die ähnlich dem sind, was Festkörperphysik in Zukunft können wird. Ja, und damit können wir quasi in eine Performance-Liga springen, wo andere momentan noch damit kämpfen, wie es überhaupt fertigbar ist. Also in der Festkörperphysik ist man noch nicht so weit, dass man wirklich sicher fertigen kann. So, und damit können wir momentan ein Segment bespielen, was andere auch nicht können. Ja, und damit treiben wir aber alle Parameter sehr weit nach oben. Wir gehen mit dem Silicon-Content sehr weit nach oben. Wir machen extra Schuss Lithium dazu. Und damit kommen wir jetzt in Performance-Regionen, die andere noch nicht können. Und ich sag mal so, dass mittelfristige Ziel wird dort sein, dass wir irgendwann diese Prälithierung auch direkt in die Materialien reingeben können. Ja, dann kommen wir sozusagen schon von den Materialien auf ein ganz anderes Energieniveau, was wir sozusagen in die Zellen hineingeben.
An dieser Stelle müssen wir unbedingt mal nach Zahlen fragen. Herr Dr. Abendroth, sagen Sie doch mal, Sie haben vorhin über die Leistungsdichte gesprochen, aber die Energiedichte volumetrisch und gravimetrisch, die müssen Sie jetzt hier mal droppen. Vielleicht so ein bisschen Flexing an der Stelle. Was ist denn Ihre energiedichteste Zelle?
Das hängt davon ab, wie die Zellen gemacht sind. Da muss man ein bisschen gucken. Also Energiedichten zum Beispiel von Rundzelle und Pouchzelle sind nicht vergleichbar. Aber trotzdem kann ich eine Indikation geben. Normalerweise bewegt sich der Markt bei 230, 250 Watt schon pro Kilogramm. Gravimetrische Dichten, wir sind bis rauf zu 350 momentan in Technologie schon fertigbar. Also wir haben schon industrielle Fertigung dafür. Was Zyklenfestigkeiten angeht, hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Automotive ist spezifiziert mit 800 Vollzyklen. Wir haben Zellen im Angebot bis 10.000. In Einzelausrichtungen sogar bis mit einem speziellen Material, Niobium heißt es, können wir sogar bis 35.000 Zyklen pro Zelle. Das ist also wirklich eine ganz andere Größenordnung.
Geht das auch in Kombination, diese 350 Wattstunden pro Kilogramm in 10.000 Zyklen? Ist das möglich oder sind das zwei unterschiedliche Zellen an der Stelle?
Sie haben genau die Kombination gewählt, die in der Tat nicht geht. Also was zum Beispiel geht, ist, dass wir die Energiedichte von diesen 350 kombinieren können mit einer Leistungsdichte von 15, 20 oder sogar 50 C. Das können wir tatsächlich. Das geben Materialien her heute schon. Die Zyklenfestigkeit geht meistens auf Kosten von einem der beiden anderen Parameter. Also was wir hinbekommen, ist, dass wir eine sehr hohe Leistungsdichte haben und sehr hohe Zyklenfestigkeit. Also als Beispiel, dass wir 20 oder 30 C abbilden und gleichzeitig auch 10.000 Zyklen können, aber dann geht die Energiedichte drastisch runter. Ja, aber das ist nicht weiter schlimm, weil es Anwendungen gibt, die tatsächlich genau das können. Es gibt da sozusagen so einen Vergleichspol. Die Batterien sind ja chemische Speicher und es gibt aber auch elektrische Speicher. Wir sprechen da zum Beispiel von Supercaps. Supercaps sind im Grunde genommen elektrische Speicher, also große Kondensatoren, in denen man speichern kann. Und die haben genau diese Eigenschaft, dass sie sehr viel Strom aufnehmen können. Also die C-Raten sind extrem hoch. Und gleichzeitig ist auch die Zyklenfestigkeit extrem hoch, die Energiedichte ist aber sehr, sehr niedrig. Und im Vergleich zu diesen, und da gibt es einiges an Anwendungen, zu diesen Lösungen sind zum Beispiel unsere Energiedichten wiederum um Faktor 20 bis 30 größer. Das heißt mit anderen Worten, die sind zwar im Vergleich zu einer anderen Zelle relativ gering, aber im Vergleich zu dem, was es im Markt zu kaufen gibt, sind sie trotzdem wieder um ein Vielfaches besser. Das ist unser Markt.
Vielleicht an der Stelle, ich habe so ein kleines Déjà-vu gerade, wir haben vor einem Jahr hier mit dem Varta-CTO Rainer Halt gesprochen, der hat damals über die V4-Drive-Zelle von Varta gesprochen, jetzt hat Porsche diese V4-Drive GmbH aufgekauft, das geht sehr, sehr stark in diese Richtung von dem, was Sie gerade so berichten, also V4-Drive beziehungsweise diese Technologie, ist das Konkurrenz zu Ihnen bei Custom Cells?
Ja, mit Porsche ein sehr, sehr enges Verhältnis. Vielleicht beschreibe ich das Verhältnis kurz. Wir haben dreierlei Verbindungen. Das eine war, dass wir ganz operativ mit denen damals das Joint Venture gegründet haben und diese Firma aufgebaut haben. Inzwischen auch weit über 200 Personen in der Salesforce. Das zweite Element, was uns verbindet, ist, dass die Porsche AG bei uns immer Kunde ist für neue Technologien. Da haben wir jedes Jahr ein paar Millionen Euro, die wir beauftragt bekommen von Porsche und wo wir für die Technologieentwicklung machen oder aber Zellen für sie fertigen, wo sie in einzelnen Technologien weiterkommen wollen. Und zum dritten sind wir verbunden darüber, dass Porsche Ventures bei uns auch investiert ist. Und das ist logischerweise eine sehr, sehr enge Bindung. Das heißt, ich habe einen gewissen Einblick, aber werde natürlich nichts über Warta sagen. Das darf ich nicht. Das sollte Porsche oder Warta bitte selber tun. Aber konkret ist es so, dass wir, wenn man sich diese Performance-Skala anguckt, dann sind wir diejenigen, die ganz, ganz oben spielen. Ja, also wir haben sozusagen mit denen eine klare Vereinbarung, dass wir immer nach der neuesten Technologie gucken. Und so ein Porsche ist ja auch eingebunden in den VW-Konzern und hat damit ein sehr breites Spektrum, was es abbilden muss. Und wir gucken natürlich immer, dass wir auch nach Synergien gemeinsam schauen. Also wir sind gemeinsam in einem Play, das will ich nochmal ganz deutlich, so ein bisschen auch in dieser Markteinsortierung nochmal deutlich aussprechen. China ist in diesem Markt seit sehr vielen Jahren und seit mehr als zwei Jahrzehnten ganz, ganz intensiv unterwegs. Also unser Marktführer CATL, den kenne ich noch als ATL und habe mitbekommen, wie der Staat damals viele von diesen Playern zusammengebracht hat und zu dem geformt hat, was sie heute sind. Und dort sind keine Milliardenbeträge, sondern Billionenbeträge als Subvention hineingeflossen. So, in diesen sehr gesättigten und auch sehr starken Markt kommen wir jetzt von der Seite rein. Und wir Europäer und wir Deutschen tun sehr, sehr gut daran, wenn wir alle Möglichkeiten zu Kooperationen, zu Synergien, Kräfte zu bündeln und gemeinsam erfolgreich zu sein, auch wirklich nutzen. So, und deshalb sind diese Verhältnisse, Sie fragten eben Wettbewerber, ja oder nein, wir deutschen Player und wir europäischen Player, glaube ich, tun extrem gut daran, gemeinsam zu spielen, damit wir überhaupt eine Chance haben, auf diesem Markt zu bestehen.
Sie haben im März 2024 eine US-Tochter in Detroit gegründet. Vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz abholen, was ist denn da der Stand? Und wie hat sich jetzt auch der Wahlausgang in den USA und damit vielleicht auch so diese unklare Zukunft des IRA darauf ausgewirkt?
Wir haben unsere Standorte am Gründungsort Itzehoe bei Hamburg, Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut, nach wie vor. Da ist unser R&D untergebracht. Dort fertigen wir Zellen, dort machen wir Forschung, Entwicklung und dort produzieren wir Kleinserien. Genau diese Sonderformate, von denen Sie vorhin gesprochen haben, aber auch die Anbahnung von größeren Projekten. Dann haben wir einen zweiten Standort, der ist in Tübingen. Und dort haben wir Fertigung klar, zum einen natürlich in der Nähe zu Stuttgart damals auch gehabt mit Porsche, aber auch die Fertigung jetzt zum Beispiel der Zellen für Bayern, für Lilium zum Beispiel. Das ist also eher ein produktionsorientierter Standort. Und dann, Sie wissen, ich war ein paar Jahre lang CTO bei Continental, habe logischerweise auch das Supplier-Business eng kennengelernt und da gibt es einen Leitspruch und da heißt in the region for the region, was so viel heißt wie, Sie produzieren nicht in Europa und schippern es nach USA und Sie produzieren nicht in den USA und schippern es nach Deutschland. Das geht nicht, sondern Sie müssen sehr konkret vor Ort sein und für die Kunden dort produzieren. Da wir in diesem Bereich Premium und sehr innovative Produkte schauen, müssen wir auch gucken, wo unsere Kunden sind und wo unsere Partner sind. Und viele von den wirklich interessanten Materialien kommen von der Westküste in den USA. Das heißt, da sind wir schon seit langem sehr intensiv mit den USA verbunden. Und zum anderen sind auch viele von den innovativen Playern, egal ob ich das im Bereich Drohnen, im Bereich Defense, im Bereich Luftfahrt oder auch im Bereich Premium Automotive sind, die sind in den USA. Und dementsprechend war es für uns völlig natürlich zu sagen, okay, wir müssen den nächsten Fuß in den USA fassen. So, und dann war es völlig klar zu sagen, okay, was sind die nächsten Schritte, die wir tun müssen? Wir müssen also USA und Europa gleichzeitig entwickeln. Aber so ein Startup oder so ein Scale-Up wie Custom Sales kann nicht alles gleichzeitig, also muss man dem eine bestimmte Reihenfolge Richtigkeit geben. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben einiges an Kapazitäten momentan in Europa, können bedienen, können entwickeln, aber wir würden gerne noch eine größere Fertigung in den USA aufbauen, haben dort natürlich danach geschaut, wo sind die Kunden, wo ist auch der Finanzmarkt, muss man ganz deutlich formulieren, der Finanzmarkt in den USA schreibt größere Tickets als in Europa. Die Unterstützung vom Staat ist in den USA in der Regel auch schneller, insbesondere am Anfang, wenn es um Liquidität und Cash konkret geht. Auch in Kanada übrigens, by the way, so dass wir konkret einen Standort in Warren, Michigan ausgemacht haben, einen Standort für ein Werk etabliert haben, ihn entwickelt haben, uns die Bauänderungen haben genehmigen lassen, uns Fördermittel insbesondere vom Staat Michigan in der Größenordnung von 95 Millionen Dollar haben zusagen lassen und jetzt gerade in der Vorbereitung sind Maschinen für die Bestellung spezifiziert haben mit dem Supplier. Und deshalb haben wir sozusagen eine Gigawattstundenfertigung vorbereitet und werden die zu dem Zeitpunkt, wo dann auch die Customer Traction genau in den richtigen Bereich kommt, werden wir das Ganze auch ziehen. Also für uns ist es ein natürlicher Weg jetzt in die USA, dort das zu machen. Aber gleichzeitig sage ich auch, wir haben ein Commitment für Europa. Und die Gigawattstunde, die dann eine Kopie von der Anlage in den USA werden wird, die wird folgen. Das ist im Wesentlichen eine Frage von dem, wann die Verträge mit den Kunden unterzeichnet werden, weil dann ist die konkrete Traktion da, dann ist die Finanzierung auch gesichert. Und das muss man unternehmerisch logischerweise alles synchronisieren. Ist vor allen Dingen eine Frage, zeitlich alles zusammenzubekommen.
Jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Sie sind im Batterieatlas mit Custom Cells noch immer mit 43,5 Gigawattstunden in 20x gelistet. Da haben wir natürlich ein bisschen drauf gewartet, dass irgendwann dieses Projekt kommt. Jetzt berichten Sie darüber, in den USA eine Gigafactory aufzustellen. Da haben wir doch eigentlich gerade gesagt, dass das vielleicht ein Auslaufmodell sein könnte, dass man eher auf kleinere, speziellere Fabriken setzen könnte. Haben Sie da auch einen Partner? Nur so kann ich mir das eigentlich erklären, dass Sie jetzt plötzlich doch Gigafactory und doch skaliert anbieten wollen, wo Sie gerade sehr schlüssig eigentlich argumentiert haben, dass Sie im Individualmarkt tätig sind und eigentlich Kleinserien für sehr spezielle Nischenkunden anbieten wollen. Also was haben Sie mit dem amerikanischen Gigafactory-Vorhaben da vor?
Die Zahl täuscht, weil die Zahl eine Summe ist und sie ist trotzdem richtig. Wenn Sie sich ein Standardwerk angucken, hatte ich schon im Eingangs gesagt, dann baut man normalerweise eine Gigafactory mit einem Produkt in 40 oder 80 Gigawattstunden Größenordnung. Das wäre dann eine Factory mit einem Produkt. Das ist für unsere Segmente, die wir ansprechen, nicht die passende Lösung. Unsere Lösungen sind eher, dass wir normalerweise Werke bauen zwischen 1 und 10 Gigawattstunden Größe, die in Summe dann diese 30 oder 40 Gigawattstunden ausmachen. Das sind aber verschiedene Fabriken mit verschiedenen Lösungen. Warum dann aber jetzt diese 1 bis 3 Gigawattstunden Größenordnung? Das ist relativ einfach. Im Projektbusiness können Sie sich bei kleinen Stückzahlen vom Kunden bezahlen lassen, was Sie an Entwicklungsaufwänden haben. Wenn Sie aber eine bestimmte Größenordnung kommen, dann gehen die Entwicklungskosten normalerweise unter in den Produktionskosten. Die sind dann in Summe sehr viel größer und dominieren es. So, und auch dort müssen Sie dann hinten schauen, es geht ja vor allem nicht nur um Produktionskosten, sondern Sie müssen ja auch, wenn Sie dann hinten produzieren wollen, die Materialien einkaufen. Und es macht riesig, Sie kennen das selber, ob Sie eine Tube Senf kaufen oder ob Sie zum Metro gehen und eine Palette kaufen. Ja, und diese Einkaufseffekte, die Economy of Scale dann halt eben kommen oder nicht kommen, die machen für uns auch eine entscheidende Rolle. Und jetzt ist es so, wir müssen genauso wie ein Automotive-Batteriehersteller, müssen wir gucken, was ist der Kunde bereit zu bezahlen. Unsere Zellen, das macht das auch nochmal ganz explizit, weil ich glaube, das interessiert Sie einfach auch, Zahlen zu bekommen. Die Standardzelle kostet ungefähr $100 pro Kilowattstunde. Ja, das sind, und die geht ja schon Richtung 75 und natürlich wollen die Automobilkonzerne schnell Richtung 50 kommen, ja, Dollar pro Kilowattstunde. Wir haben Kunden, die bezahlen momentan in der Regel eher zwischen 150 und 500 Euro oder Dollar pro Kilowattstunde. Ist also deutlich darüber und wir haben momentan konkret vertragt einige Kunden, die bezahlen mehrere 10.000 Euro pro Kilowattstunde. Das ist also ein ganz anderes Segment. Trotzdem haben alle von denen, insbesondere wenn auch bei denen die Zahl der abgefragten Zellen groß wird, haben sie eine Preissensitivität, wo es aufhört, wo sie sagen, jetzt kann ich mein Businessmodell nicht mehr halten. Und da, wenn man sich das Modell anguckt, dann muss ich halt über alle Kunden mir den Mix anschauen und gucken, okay, wo ist ungefähr das Limit? So, und da haben wir auch ein Limit, während bei Automotive eher so das Limit zwischen 75 und 100 Dollar pro Kilowattstunde ist, ist unser Limit ungefähr bei 220, bei 250 Dollar pro Kilowattstunde. Und jetzt muss ich aber auch die Größenordnung und diese Einkaufseffekte, die ich vorhin genannt habe, so hinbekommen, dass mein Modell trägt, dass es profitabel ist. So, und dafür brauche ich auch eine gewisse Größenordnung. Und da guckt man in der Regel schon, dass jedes einzelne Werk in sich profitabel ist. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass es in der Größenordnung von einer Gigawattstunde schon wichtig ist, damit man auch vollautomatisiert eine gewisse Effizienz bekommt und zum anderen aber auch Einkaufseffekte mitnehmen kann. Und so zwischen 1 und 3 Gigawattstunden ist bei uns der Break-Even, wo wir mit unserer Preisstellung, mit unserem Markt, mit unseren Premium-Produkten eine Profitabilität, die wirklich attraktiv ist, auch für Investoren, die es bezahlen sollen, erreichen können. So, und deshalb brauchen wir auch eine Gigawattstunden-Größenordnung, aber nicht jedes einzelne Werk sind 40 Gigawattstunden, sondern wir bauen eher in so einem Bereich 1 bis 5 Gigawattstunden und in Summe sind es dann 40.
Jetzt ist es so, dass wir von den amerikanischen Kollegen in der Batterieforschung hier ganz viel zurückgemeldet bekommen, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen machen aufgrund des Wahlsiegs von Donald Trump, dass die Batterieforschung eiskalt zusammengestrichen wird und dieser ganze Prozess, der angestoßen wurde, auch durch den IRA, nun nach und nach gestoppt wird. Machen Sie sich auch Sorgen, wo Sie jetzt gerade so expandieren dahin?
Wir machen uns keine Sorgen, sondern wir sind dort einfach wach und wir wussten ja, dass die Wahlen kommen und wir wussten, dass eine Amtsperiode Trump 2.0 auch denkbar ist. Und für mich macht sie das einfach nicht an der Person fest, sondern ich gucke nach politischen Inhalten. Und da sind aus meiner Sicht ein paar von den Faktoren sind weniger panisch und, ich sag mal, im Sinne einer Zeitungsheadline zu lesen, sondern die muss man einfach sachlich sich angucken. Und dazu gehören Argumente wie, es kann gut sein, dass jetzt das Department of Energy, das DOE, was auch die IRA Begünstigungen auslobt, dass das nicht weiter bestückt wird. Ich bin ganz ehrlich, wir haben mit einer weiteren Bestückung nicht gerechnet. Ja, sondern wir haben das vorsorglich rausgenommen und gesagt, okay, wenn es dazu kommt, fein. So, deshalb war das für uns keine so gravierende Nachricht, sondern wir schauen uns das an. Zweitens muss man zugeben, dass auch aus der, egal ob jetzt rot oder blau, in beiden Parteien gibt es ein sehr, sehr starkes Interesse momentan, die USA-Wirtschaft in Summe nach vorne zu bringen. Und es gibt eine ganze Menge Batterieanwendungen, die an diesem Thema in Reduction Act überhaupt gar nicht hängt. Ja, also zum Beispiel die ganzen Defense-Anwendungen, ich mache es mal ganz pragmatisch. Ich habe gelernt, dass die meisten Militärfahrzeuge gar keine Fahrzeuge sind, sondern Stehzeuge sind. Also die stehen eigentlich 99% der Zeit und beobachten. So, und dafür braucht man Strom und dafür ist es total dämlich, einen Zwölfzylinder laufen zu lassen, um Strom zu erzeugen. So, außerdem macht man eine Wärmesignatur und macht eine Geräuschsignatur, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Das heißt, es gibt eine große Welle momentan, auch im Defense-Bereich zum Beispiel, zu elektrifizieren. Das sind Dinge, da bin ich mir sehr sicher, egal ob rot oder blau, die werden die Amerikaner weiterhin fördern. Alles, was ihr Business selber voranbringt und eine Produktion selber bei sich vor Ort zu haben, ist das Ziel, eine Souveränität und Unabhängigkeit von China zu haben. Das wird, egal von welcher Partei es letztendlich dort geführt wird, das Weiße Haus, weitergehen. Das heißt, es gibt auch ein paar gegenläufige Effekte, die dagegen laufen. Ja, und wenn Sie mich hinten ganz geradeaus fragen, ist das da damit gesetzt oder ist es damit tot? Wir gucken uns auch parallel logischerweise den Standort Kanada ganz genau an. Der hat momentan sehr, sehr attraktive Bedingungen, auch vorher schon gehabt. Und wir bereiten logischerweise solche Entscheidungen immer bis zum letzten vor. Also so einen Werkstandort für ein Gigawatt-Factory final festzulegen, da muss man auf einige 100 Parameter gucken und davon sind mindestens 30 oder 40 sind Top 1. Und wenn die nicht alle stimmen, dann darf man die Entscheidung nicht machen für so einen Invest. Und dementsprechend haben wir sowohl für die USA und Kanada eine Rankliste mit 3, 4, 5 verschiedenen Anbietern und Möglichkeiten. Und für Europa haben wir uns auch 4 oder 5 Optionen zurechtgelegt und werden uns da genau bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch Lokalregierungen sagen, wir unterstützen das, uns die Wahl offen halten. Da muss man sehr professionell rangehen und uns ist dort, um es ganz gerade auszusprechen, uns ist dort nicht Angst und Bange. Es gibt eine ganze Menge Faktoren, die man berücksichtigen muss, die in eine andere Richtung sich entwickeln können. Aber das ist der normale Lauf der Welt. Ne? Als der Inflation Reduction kam, war das dieser Act der IRA war einfach eine Chance. Die konnte man zu dem Zeitpunkt nutzen. Zeitlich kann es sein, dass wir aus dem Fenster rauslaufen. Es gibt aber andere Programme, die neu anlaufen. Gucken Sie jetzt mal an, was momentan sich gerade für eine Bewegung ergibt, jetzt zum Beispiel im Bereich Europa und der Verteidigungsfähigkeit, wie das bei uns heißt. Da ist zum Beispiel momentan ein riesengroßer Markt, der gerade in Bewegung gerät und der logischerweise auch Elektrifizierung braucht. Und der auch so in der Mitte der Gesellschaft lange nicht mehr diskutiert worden ist, ne, der jetzt wirklich, wirklich ankommt. Es gibt auch ganz viele Bereiche im E-Aviation, zum Beispiel nicht nur im eVTOL-Bereich, sondern auch im eCTOL-Bereich. Also zum Beispiel in Norwegen, wir haben Arbeit mit Viridion zusammen, in München, wo wir Anwendungen sehen, wo viele sagen, Mensch, für den eigentlichen Kurz- und Mittelstreckenbereich in Europa elektrisch fliegen, das macht technisch langsam wirklich Sinn mit der Technologie, die wir haben, absolut. Ja, warum sollten wir das nicht ähnlich auch regulatorisch vorantreiben, wie Norwegen das schon in der Schublade hat und sagt vielleicht, ich meine, können Sie sich daran erinnern, bestimmt die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mal von Stuttgart nach München geflogen und alle fragten sich, kann das CO2-technisch eine Vorbildrolle sein, ja oder nein? Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Flüge in Zukunft einfach nur noch elektrisch angeboten werden. So, und all solche Dinge, das sind auch für uns große Chancen. Man muss sich auch immer klar machen, wenn ein Markt schon etabliert ist und riesig groß ist, dann ist es sehr schwer für einen europäischen Player dort, reinzugehen, weil man sofort eine Riesenscale hinstellen muss und sofort direkt mit der chinesischen Konkurrenz und der asiatischen Konkurrenz in Summe arbeiten muss. Während wenn man Märkte hat, die noch klein sind, hat man eine gute Chance, mit den Kunden zu wachsen. Und so gibt es aus meiner Sicht einfach immer Neuerungen. Und das ist mir während des Wahlausgangs jetzt nicht bange. Es ist auch kein Fehler bisher passiert, weil die großen Investitionen stehen bevor und ich kann es noch entsprechend umkorrigieren und auch woanders hingehen. Und ganz persönlich, wenn Europa in diesen Punkte sich jetzt hinten mehr zutraut, ich nehme als Positivbeispiel Leipzig. Leipzig ist auf uns zugekommen und hat tolle Angebote gemacht, um Wirtschaft anzuziehen, Elektrifizierung erst einen Schritt zu machen. Das hat mich riesig gefreut. Wenn wir diesen Schritt zuerst in Europa machen können und als zweiten Schritt die USA machen und dort den Blueprint hinkopieren, soll mir das auch recht sein.
Vielleicht das noch kurz als Nachtrag. Sie sind Supplier gewesen von Lilium, von Volocopter. Beide Unternehmen haben gerade mit Insolvenz zu kämpfen. Veridion ist tatsächlich dieses verheißungsvolle Startup in München, was diesen regionalen Propellerjet mit 500 Kilometer Reichweite anbieten wird. Da drücken wir natürlich die Daumen, insbesondere, dass diese Zellen dann auch von Custom Cells kommen.
Herr Androth, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.